Impulse. Der KPMG-Podcast.
Herzlich willkommen, neue Folge des KPMG-Podcasts Impulse. Heute super schön besetzt mit unserem Standortanwalt der Gesundheitsmetropole Wien, dem Alexander Birch, als ausgewiesenem Fachmann, dem Leiter der dem Fachbereichsleiter der Gesundheitseinrichtungen der ÖGK und, wie schon in einigen Podcasts, unser Spezialist für neue Arbeitswelten, dem Thomas Schmutzer. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit. Ich leite mal ein. Wir haben ja schon ein paar Podcasts gemacht zum Thema neue Arbeitswelten. Da ging es viel zunächst mal um die Pandemie. Dann ging es auch viel darum, was jetzt sozusagen von der Pandemie bleibt und was sozusagen unsere Arbeitswelt künftig dominieren, gestalten wird. Heute wollen wir darüber reden, wie dieser Begriff, dieses Schlagwort neue Arbeitswelten, Digitalisierung, Homeoffice, wie kommt das eigentlich im Gesundheitsbereich ein? Wie kommt das im Gesundheitsbereich an? Wir haben ja sozusagen in der Presse doch einiges gehört und gesehen an Herausforderungen, nicht nur pandemiegetrieben. Wir haben in der Pflege Themen, wir haben in den Themen des Arbeitsumfeldes immer wieder Diskussionen. Wenn man sozusagen einmal von ganz oben drauf schaut, Herr Birch, aus einer Sicht der Stadt Wien, 2 Millionen Einwohner fast, eine der besten Gesundheitssysteme, die man europaweit und weltweit findet. Ist das Thema schon ein Thema oder ist es etwas, was langsam dämmert oder ist es was in dem Bereich wahrscheinlich gar nicht die Rolle spielen wird, wie das vielleicht in anderen Bereichen ist?
Ja, zunächst einmal danke für die Einladung. Es ist ein sehr breites Thema, über die Arbeitsformen, die neuen, auch das Arbeitsleben zu sprechen. Ich glaube, dass es gut ist, das auf den Gesundheitsbereich einmal zu fokussieren. Was sind die Herausforderungen, was das New Work-Thema betrifft und im Gesundheitsbereich angesiedelt ist? Nun, zunächst einmal ist die generelle Herausforderung, dass Menschen immer älter werden in unserer Stadt und damit letzten Endes auch der Anspruch an das Gesundheitssystem durch diese Menschen immer steigt. Das ist sowohl, was die Menschen selber betrifft, eine Herausforderung, weil sie sozusagen öfter und in entsprechender Qualität das Gesundheitswesen konsumieren wollen oder müssen. Und auf der anderen Seite ist das natürlich an die Betreiber des Gesundheitssystems eine große Herausforderung. Also insbesondere natürlich an den Pflegebereich, der ja dann mit den immer älter werdenden Menschen letzten Endes auch entsprechend arbeiten oder sie versorgen muss. Aber natürlich auch an die ambulanten oder auch stationären Ausstattungen in dieser Stadt, die ganz einfach auch noch einmal dadurch, dass die Menschen älter werden, eine entsprechende Menge immer besser abarbeiten müssen. So, und aus diesem Grund heraus könnte man natürlich jetzt sagen, man stopft sozusagen unendlich viel Geld mehr in dieses Gesundheitssystem hinein und sprich in die bisherigen Arbeitsformen, um es halt bewältigen zu können. Das würde bedeuten, man muss vom Krankenhaus angefangen immer mehr an ärztlichen, also medizinischen Pflegepersonal und teilweise auch Verwaltungspersonal aufstocken. Man muss auf der anderen Seite immer mehr im niedergelassenen Bereich an Leistungen zahlen, die Menschen dort eben konsumieren wollen und auch immer wiederum versuchen, neue Ärzte in diesem Bereich nachzuholen, weil die sonst einfach die vorhandenen überbelastet sind und das einfach nicht schaffen. Also ich kann das sozusagen versuchen abzufangen, indem ich einfach immer mehr an Gesundheitspersonal zahle und ausbilde. Das wird aber weder wirklich dauerhaft leistbar sein, das ist, ohne da jetzt großartige Zahlen wälzen zu müssen, auch löst das wirkliche Problem in diesem Gesundheitsbereich bei den Angestellten, nämlich die Überbelastung. Und ich darf das ganz kurz in diesen beiden Bereichen ausführen. Wir erleben den Druck, den vor allem das Pflegepersonal sowohl im Krankenhausbereich als auch im Langzeitpflegebereich ständig auf sich nehmen muss. Das ist nicht immer eine Frage der Bezahlung, sondern das ist einfach auch ein enormer psychischer Druck, der dort entsteht. Und haben dort dann ganz einfach das Phänomen, dass Menschen, die eigentlich eine sehr profunde Pflegeausbildung gemacht haben, nach schon kurzer Zeit diesen Beruf nach Möglichkeit verlassen, also fast aus ihm flüchten, um halt etwas anderes zu machen. Und wir haben auf der anderen Seite, was den medizinischen Bereich des Personals betrifft, die Situation, dass wir einen unendlichen Trend hin zum Wahlarzt haben, wo also jeder versucht, aus dem Kassenvertrag heraus als Alternative in einen Wahlarztbereich hineinzugehen. Warum? Nicht, weil er mehr verdient. Das ist eine der großen, eine große Mehr, die da immer wieder erzählt wird. Kassenarzt verdient schon ganz gut, aber weil ganz einfach der Druck, 24 Stunden und das 7 Tage die Woche zur Verfügung zu stehen, auch für den Mediziner in der Form nicht gegeben ist. Deswegen werden neue Formen gesucht, wie eben die kürzere Arbeitszeit als allgemein Mediziner in Form eines Wahlarztberufs oder eben die Möglichkeit, in Gruppenpraxen oder Primärversorgungseinheiten zusammenzuarbeiten. Also kurzum, das System hat einen enormen Druck unterm Deckel. Die Menschen haben eine gewisse Überbelastung und die kann man jetzt nur durch neue Formen der Arbeit abfangen. Ich habe es im medizinischen Bereich gesagt, durch eine bessere Zusammenarbeit von Menschen, wie in Primärversorgungseinheiten der Ärzte, die zusammenarbeiten, dann teilt man sich das besser auf. Oder durch den klugen Einsatz von digitalen Möglichkeiten. Das würde viele Patienten von der Ordination fernhalten, weil sie sich in Wahrheit in der Form digital selber ein wenig einstellen könnten oder zumindest die Arbeitsprozesse mit den Medizinern abgekürzt werden. Und das kann sich genauso im Pflegebereich natürlich besser ergeben. Man kann hier assistiertes Leben zu Hause mit digitalen Möglichkeiten einrichten, womit ein Leben zu Hause leichter ist als sofort den Schritt in die Pflegeeinrichtung. Also hier ist ganz einfach, digitale Möglichkeiten zu nutzen, um auch Arbeitsprozesse für Pfleger oder medizinisches Personal zu reduzieren. Ja, und das Beste wäre natürlich, wenn wir alle überhaupt von Haus aus gesund bleiben oder nicht zum Pflegefall werden, dann belasten wir das System in diesem Bereich ja nicht. Und deswegen kommen aus meiner Sicht immer mehr Nachfragen in Richtung der betrieblichen Gesundheitsvorsorge oder Förderung, Maßnahmen am Arbeitsplatz sozusagen den psychischen und auch physischen Druck herauszunehmen, aber auch Programme wie das, was wir in unserem Buch Raus aus der Pflegefalle, das jetzt letztes Monat erschienen ist, beschreiben, nämlich einen Best-Agers-Bonus-Pass, also die Möglichkeit, sich so wie beim Mutter-Kind-Pass schon relativ früh, so ab 50 herum, fit zu halten, um eben nicht zur Pflege zu werden. Also kurzum, der Befund ist ganz einfach der, sehr, sehr viel Stress im System, vor allem Richtung des Pflegepersonals, aber auch des medizinischen Personals, führt dazu, dass die Flucht sehr früh antreten. Wir schütten immer wieder um neues Personal nach, das aber den Druck nicht herausnimmt. Deswegen wäre der Ausweg der, mehr in bessere Zusammenarbeitsformen, neue Zusammenarbeitsformen zu setzen, besseren digitalen Einsatz, um die Menschen dazu zu erziehen, präventiver zu leben.
Danke mal für diesen Überblick. Das ist ja wirklich riesig. Also ich hörte jetzt Dinge wie Vergesellschaftung oder Zusammenarbeitsformen zwischen Ärzten und Arztpraxen bis runter in die Frage, wie schaut dann täglich das Leben am Arbeitsplatz mit Technologieunterstützung aus. Also das ist wirklich sehr, sehr breit. Der angesprochene Druck würde mich jetzt noch interessieren. Herr Hollerath, Sie haben in Ihrer Verantwortung über 100 Gesundheitseinrichtungen bundesweit mit 6.000 Mitarbeitern rund. Sagen Sie, gibt da Dinge, wo Sie sagen, da sind eigentlich sozusagen die wirklichen Schmerzpunkte, kann man das ein bisschen greifen? Oder geht es flächendeckend eigentlich über alle 6.000 Mitarbeiter drüber und man muss es eigentlich, man kann es nur breit denken? Oder gibt es da eigene Fokusbereiche, wo man sagt, da müssen wir jetzt sehr schnell handeln, weil da brennt es quasi?
Vielen lieben Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, das Thema Gesundheitskrise, Corona ist natürlich ein Thema, das gerade die Gesundheitseinrichtungen der ÖGK sehr stark trifft. Der größte Schmerzpunkt ist, wie bereits vom Alexander Biach angesprochen, der Pflegebereich. Hier haben wir auch gesehen, dass in den letzten 1,5 Jahren die Kolleginnen und Kollegen wirklich Übermenschliches geleistet haben und mittlerweile wirklich schon am Limit sind. Hier müssen wir uns überlegen, wie wir es schaffen, dass wir diesen Druck ein bisschen herausnehmen. Das bedeutet aber auch, dass die Menschen, die jetzt noch immer nicht bereit sind, sich zu impfen, einmal nachdenken sollten, was sie damit eigentlich auslösen. Aus meiner Sicht ist diese Zugangsweise, sich nicht impfen zu lassen, hoch mit Egoismus verbunden. Wenn wir es nicht schaffen, mehr Menschen in die Impfung hineinzubekommen, werden wir aber kurz oder lange ein massives Problem bekommen, nicht nur was die Spitalsbetten betrifft, sondern ein massives Problem bekommen, was die Pflege betrifft. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist die Digitalisierung. Die Digitalisierung hat natürlich jetzt im Zuge der Corona-Krise große Fahrt aufgenommen. Und jeder Unternehmer und jede Einrichtung schaut, dass man so viel wie möglich Menschen dazu bewegen kann, Richtung Homeoffice zu wechseln. Das ist aber auch eine gewisse Gefahr, die es mit sich bringt. Wir müssen verhindern, dass einerseits die Menschen, die im Homeoffice sind, vereinsamen. Und andererseits müssen wir aber auch verhindern, dass die Menschen, die im Homeoffice sind, sich selbst überlasten. Bereits in den frühen 70er Jahren hat man in China begonnen, erste Studien zu entwickeln zum Thema Homeoffice. Und hier ist es wirklich wesentlich, die Balance zu finden, dass man sagt, ursprünglich ist es so, dass man sagt, 20% im Homeoffice zu arbeiten ist in Ordnung und ist auch noch zu ertragen von der gesundheitlichen Situation her und von der Vereinsamung her. Und der Rest sollte aber trotzdem weiterhin noch immer mit einem Büro, mit einem Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen stattfinden. Daher müssen wir wirklich aufpassen, die Menschen da nicht zu überfordern mit diesem Thema. Und gerade im Gesundheitsbereich ist der Bereich der Digitalisierung ein wesentlicher. Wie bereits kurz erwähnt, in der Corona-Krise haben wir ja eigentlich weltweit große Schritte in diesem Bereich gemacht. Vor allem in der Sozialversicherung haben wir es geschafft, dass wir Dinge relativ zeitnah auf Schiene gebracht haben, die letzten Jahre ja undenkbar waren. Und der Dr. Birch als ehemaliger Präsident des Hauptverbandes weiß jetzt genau, wovon ich spreche. E-Rezept, E-Medikation, das waren alles Themen, die waren vor 2 Jahren zwar in den Schubladen, aber von einer Umsetzung weit entfernt. Hier hat uns Corona durchaus einen Boost gegeben, diese Dinge wirklich umzusetzen. Jetzt müssen wir aber dafür Sorge tragen, dass diese Dinge dann auch weiterentwickelt werden. Das heißt, sollte sich die Krise irgendwann beruhigen, dann müssen wir Schritt für Schritt diese Dinge technologisch weiterentwickeln und den Menschen auch nahebringen. Wir haben ja gesehen, dass jetzt gerade die Digitalisierung sehr stark dazu beigetragen hat, dass Gesundheitseinrichtungen mehr oder weniger von Menschen unter Anführungszeichen freigehalten wurden, die nicht unmittelbar wirklich medizinische Betreuung benötigten, sondern die eventuell ein Rezept abholen hätten müssen, die ein Heilmittel benötigt haben, wo man über den telemedizinischen Bereich Begutachtungen, Befundbesprechungen machen konnte. Das sind alles Dinge, die wir in den letzten 1,5 Jahren aufgrund der Corona-Krise relativ rasch weiterentwickeln konnten. Und das nimmt natürlich auch einen gewissen Druck und einen gewissen Schmerzpunkt von den Kolleginnen und Kollegen, weil wir hier Möglichkeiten haben, die Arbeit ein wenig aufzuteilen, auszutarieren.
Also jetzt nehme ich diese Krisensituation, die typischerweise dazu angetan ist, sozusagen Schwachstellen und jetzt nicht negativ gemeint, sondern schwierige Stellen im System einfach nach oben zu heben und sichtbar zu machen, die man vielleicht in Normalzeiten relativ entspannt durch viel Arbeit, vielleicht auch wenig entspannt, aber zumindest durch viel Arbeit immer glätten konnte. Das ist in der Krise dann nicht mehr möglich, dann werden sie plötzlich sichtbar. Da geht es ja dem Gesundheitsbereich nicht wesentlich anders wie anderen Industrien. Ich sag, Thomas Schmutzer, du arbeitest ja sehr viel sozusagen in anderen Bereichen auch, in Industrieunternehmen und Dienstleistungsunternehmen. Fällt dir so ad hoc so 1, 2 Dinge ein, die dort passiert sind, die tatsächlich unmittelbar Druck aus dem täglichen Arbeiten rausnehmen, die vielleicht auch sozusagen keine ganzen Systemumstellungen sind, sondern wo man mit relativ wenig Eingriff sehr schnell eine gewisse Entlastung einmal erzeugen kann?
Ja, ich sehe den Gesundheitsbereich jetzt eigentlich sehr ähnlich situiert wie eigentlich die Industrieunternehmen. Das mag vielleicht paradox klingen, aber wir haben in den Industrieunternehmen genauso begonnen. Vor Jahren, wenn man über New World of Work gesprochen hat, hat man über Homeoffice gesprochen. Das ist noch immer der erste Begriff dafür. Wenn ich jetzt sage, es geht aber nicht um Remote Work nur, sondern sage ich, es geht eigentlich um die Arbeitsgestaltung neu, dann sind wir eigentlich in ähnlichen Industrien genauso mit denselben Herausforderungen beschäftigt. Und was hat denen geholfen, wenn sie mal diesen ersten Sprung von Remote Work zu Neugestaltung der Arbeit gemacht haben? Wir sprechen sehr stark über das Thema Mitgestaltung der Mitarbeiter der Arbeit. Ja, das heißt, ich drehe es um. Ich habe bei Industrieunternehmen, wo früher auch an den Maschinen, an den Bändern gesagt wird, da gibt es Schichtdienste, da kann man kein Homeoffice machen. Vollkommen richtig. Aber wir haben Beispiele, wo dort einfach quasi die Zeiteinteilung mehr an die Mitarbeiter gegangen ist. Das heißt, ich kann zwischen den Mitarbeitern flexibler vielleicht Dienste schieben. Ich kann es anders einteilen. Ich kann spontaner einteilen. Das heißt, der Dienst kann vom Mitarbeiter mitgestaltet werden. Sie sind dabei und können mitsprechen. Sie können vielleicht mitgestalten, wann Nachbesprechungen erfolgen. Die können zum Beispiel über neue Medien erfolgen. Das ist etwas, was dort zum Beispiel auch ein bisschen Druck genommen hat. Wir haben gesehen, das Thema Flexibilisierung, also das ist auch von den Vorrednern schon gekommen, zu sagen ist, der klassische Vollzeitangestellte, vielleicht kann man das mit Teilzeit, anderen Stunden etwas schneiden. Wenn man sich dem einmal nähert und es zulässt, dann ist es vielleicht im ersten Moment ein Mehraufwand, aber auf einmal bekomme ich ganz andere Modelle. Ich löse mich nämlich von diesem, ich sage immer, ominösen 100 Kilometern, die um meinen Arbeitsort rundherum sind. Weil wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, eine eigene Einrichtung oder ein Kurzentrum in Bad Ischl oder wo ich sage, jetzt muss ich schon die Ärzte finden, die 100 Kilometer um Bad Ischl wohnen, die dort arbeiten. Wenn einer jetzt in Wien wohnt, ist das vielleicht schon für jeden Tag schwierig. Wenn ich das jetzt aber ein bisschen flexibilisiere oder mit anderen Zeitmodellen mache, dann kann ich mein Einzugsgebiet für Mitarbeiter verbreitern. Das sehen wir extrem auch in Industrieunternehmen. Da nehme ich jetzt unsere produzierenden Unternehmen, die vielleicht in einem Tal in Tirol, wo die Rohstoffe sind, sitzen, gar nicht aus. Die haben auch begonnen, so zu denken und auf einmal haben sie wieder Talente angezogen, die dorthin wollten, für die aber der tägliche Weg hin und retour im Winter über Pässe und so weiter zu mühsam, zu gefährlich oder zu kostenintensiver. Und das dritte Thema, das haben auch beide Vorredner treffsicher adressiert, ist das Thema Digitalisierung. Also für mich ist neues Arbeiten, hybrides Arbeiten und Digitalisierung eigentlich zu sagen ist, was muss ich denn überhaupt noch physisch machen? Einmal wirklich herzugehen, zu sagen ist, kann ich denn nicht eine Befundung anders machen? Kann ich nicht die Kundenschnittstelle anders machen? Kann ich nicht versuchen, quasi den mündigen Bürger und Menschen auch schon mehr einzubinden in den Elementen? Und wir haben es gesehen, es sind tolle Geschichten passiert und da sind die Herren Berufene als ich tolle Beispiele zu erzählen. Aber da passiert ja auch sehr viel, wo man sagt, man kann eigentlich Dinge außerhalb des Arbeitsortes schon erledigen. Das heißt, ich muss gar nicht mehr physisch da sein, um es zu machen. Ich selbst habe Projekte, darf ja schon seit 20 Jahren im Gesundheitswesen auch Projekte machen und ich erinnere mich noch so wirklich vor 20 Jahren, wie man diskutiert hat, kann man denn befunden, wenn man nicht in der eigenen Einrichtung oder im Spital sitzt? Das war damals noch so die Diskussion. Ich glaube, jetzt ist das gang und gäbe, dass man sagt, ich kann eigentlich von jedem Ort auf diese RIS-PACS-Dokumente zugreifen, mach die Befundung, schreib, da sprechen wir nicht mehr. Und genau solche Dinge muss man wahrscheinlich weiterdenken, um zu sagen, was geht denn eigentlich? Wo muss ich vielleicht gar nicht mehr physisch da sein? Ja? Und wenn ich das jetzt hernehme und ich sage, ich nehme die Mitgestaltung, ich nehme die Flexibilisierung und ich nehme die Digitalisierung, glaube ich, kann man den Beruf ein bisschen ändern oder kann die Dinge, die vielleicht das Anstrengende und Schwierige in meinem Job reduzieren, damit die Menschen wieder das machen können, warum sie diesen Job gewählt haben, nämlich am Patienten arbeiten, wenn es notwendig ist und nicht mehr in anderen Dingen sich Zeit investieren, die sie vielleicht nicht so viel Spaß machen. Ne?
Dank dir, das führt jetzt vielleicht in ein bisschen eingemachtere Themen. Also eines, da würde mich jetzt wirklich interessieren, sozusagen sowohl im Überblick als auch dann in der Praxis, und ich fange vielleicht mit Ihnen an, Herr Dr. Birch, Berufsbilder. Also wir hören ja immer aus dem Sektor, dass die Trennung zwischen administrativer Tätigkeit, pflegerischer Tätigkeit und medizinischer Tätigkeit immer wieder in Diskussion ist, nämlich in die Richtung, die Pflege darf zu wenig in den medizinischen Bereich und die Pflege muss zu viel im administrativen Bereich. Der administrative Bereich könnte vielleicht mehr von der Pflege übernehmen. So eine Verschiebung von Berufsbildern. Ist das ein Weg, den man gehen kann? Gibt's da Potenziale zum Heben oder ist das eine Scheindiskussion in der Öffentlichkeit, die so in Realität nicht wirklich weiterhilft?
Naja, die Medizin wird da den gleichen Weg nehmen, wie es letzten Endes im normalen Büro auch passiert ist. Also die klassische Sekretärin heute, ja, wie man sie aus den alten Filmen in den 60er Jahren kennt, wo man zum Diktat und zum Kaffee kochen, also bitte das nicht falsch verstehen, dass auf die Art manchmal abgestellt wurde. Das ist ja heute auch nicht mehr der Fall. Heute ist das ja tatsächlich eine Büromanagement-Funktion, die vom richtigen Koordinieren übers wirklich große Organisieren bis hin auch zu manch psychologischer Zusprache führt. Und das ist eine durchaus breite Tätigkeit, in die sich dieses Berufsbild entwickelt hat. Und jetzt offen und ehrlich, da ist der medizinische, oder der, man müsste fast sagen, in dem Fall halt Krankenhausbereich ein wenig brutal stehen geblieben. Also dort hat man leider immer noch die Denke, es gibt zwar den kollegialen Dienst mit den drei Einheiten, aber wenn sie da reden, dann nehmen sich die Götter in Weiß schon ein bisschen wichtiger als so manche andere genommen werden. Nur wissen wir genauso, dass kein Krankenhaus der Welt auch nur 2 Tage funktionieren würde, wenn das Pflegepersonal dort nicht ist. Und genau das muss man verstehen und auch leben. Und so wie man es dort leben muss, müsste man es halt quasi im gesamten Gesundheitsbereich durchleben. Nämlich es nicht als Bedrohung oder Angriff auf das akademische Ego zu werten, sondern es als Chance des Teamworks zu sehen, dass eben ganz einfach Tätigkeiten mich als Arzt auch entlasten. Und auf der anderen Seite eben der Pflegeberuf durchaus attraktiver wird, weil er halt auch mit einer Art Managementfunktion im Bereich, aus dem Verwaltungsbereich zum Beispiel, noch ein wenig aufgewertet wird. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt, an dem gearbeitet werden kann und wo auch die Zukunft und Beständigkeit des Krankenhauses liegt. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich etwas ist, was der Kollege Hollerwatsch auch viel berufener in der Form sagen und darstellen kann. Ich glaube nur, dass wir generell weg müssen von diesen Standesgedünkelstreitereien. Also ich sage das offen, wir kennen das ja nicht einmal nur auf der Ebene zwischen Ärzten, medizinisch und Pflegebereich. Ja, wir streiten seit Jahrzehnten drüber herum, was die Ärzte und die Apotheker untereinander vielleicht nicht dürfen. Also Stichwort Impfen und so weiter und so fort. Und das ist ja alles vollkommen lächerlich in Wahrheit. Ja. Das dient ja nur dem Schutz der zugewiesenen Abrechnungspositionen, ja, was man dann wenigstens noch verstehen kann, warum es der Fall ist. Aber wir schränken uns extrem viel an Möglichkeiten im medizinischen Bereich ein, in der Behandlungsqualität, weil wir es einfach nicht schaffen, viele der Aufgaben auch anderen Akteuren zuzumuten. Wenn wir das aber nicht schaffen und nicht umstellen werden, dann wird es weiter dazu kommen, dass entweder der ärztliche Teil oder der pflegerische Teil überlastet ist und sozusagen den Hut drauf schmeißen. Und das soll ja nicht sein. Ich würde da eher aufrufen dazu, zu einem neuen Miteinander. Die Aufgaben gehören klug aufgeteilt. Damit wird ein sogenanntes Job Enlargement oder vielleicht in der Form sogar Enrichment, weil es soll ja nicht mehr sein, sondern es soll halt attraktiver sein, ausgelöst. Und sie werden die Personen noch länger in diesem angestammten Bereich halten. Abschließend vielleicht ein Beispiel, Pflegebereich. Wir wissen, dass wir in Österreich einen sehr starken Pflegekräftemangel haben. Wir haben das Thema, dass wir bereits in den nächsten, also bis ins Jahr 2030 hinein, einen 30-prozentigen Anstieg in etwa des Pflegepersonals, wenn man also Krankenhaus- und Ganzzeitpflege nimmt, haben werden. Und teilweise ist das nicht absehbar, wie das gelöst werden kann. Und wenn wir uns jetzt international vergleichen mit Ländern wie beispielsweise Dänemark oder Schweden, dann sehen wir plötzlich, dass die nicht nur weniger Pflegefälle haben, das hat wiederum mit dieser Prävention zu tun, von der ich vorher gesprochen habe, sondern dass die auch ein besseres und höheres Angebot an Pflegekräften pro Kopf haben. Und die Frage jetzt, wie machen die das, die kann man so beantworten, indem man sich das Profil der Tätigkeit dieses Pflegers dort einmal genau ansieht. Und das ist eben nicht, dass es sozusagen die Person nur pflegt und schaut, dass die Person ernährt wird und gewaschen wird, sondern Der Pfleger dort sieht sich quasi als Coach und Berater dieser Person. Soll also heißen, in Österreich, wenn ich mir die Schuhe nicht mehr binden kann, weil ich einen Unfall habe, dann kommt ein Pfleger und bindet mir die Schuhe. In Dänemark bringt er mir bei und trainiert mich, dass ich mir die Schuhe wieder selber binden kann. Und dieses Berufsbild ist ein breiteres, weil es ein quasi Fitnesscoach-Berufsbild ist, als das Bild, das wir in Österreich leben. Und das nur als ein Beispiel. Das kann man, wie gesagt, auf den gesamten Gesundheitsbereich umlegen. Job Enrichment dazu machen, würde viele in den Beruf halten. Das ist meine feste Überzeugung.
Wenn ich diese Überzeugung nehme, die konzeptionell bestechend einfach und damit bestechend zielführend klingt. Herr Olawatsch, worauf trifft man dann mit seinen 6.000 Mitarbeitern in eine Gesundheitseinrichtung? Ist das was, was dort diskutierbar ist? Ist das was sozusagen nach Möglichkeit draußen gehalten wird, wo Menschen dann vielleicht auch aus ganz unreflektierten Überlegungen heraus einfach Positionen versuchen zu verteidigen? Oder entsteht da langsam ein Diskurs, dass wir die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie wir Verantwortung auch im Gesundheitsprozess verteilen, wo das diskutierbar wird oder wird das schon diskutiert?
Ja, vielen Dank für diese sehr interessante Frage. Ich denke, es ist die gesamte Gesundheitswelt mit den dazugehörigen Berufsbildern in einem Wandel. Und dieser Wandel, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und auch sehr gut. Wir müssen hier die Synergien einfach wieder weiter ausbauen, so wie der Herr Dr. Birch vorher schon gemeint hat. Das ist mein Schrebergarten, da darfst du nicht hinein, da müssen wir weg. Unsere Aufgabe ist es im Gesundheitssystem, die bestmöglichste Versorgung für alle Patientinnen und Patienten zu gewährleisten, auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite ein attraktiver Arbeitgeber zu sein in diesem Bereich. Das bedeutet, wir müssen ganz neue Wege gehen und neue Wege zulassen. Wir müssen es schaffen, dass wir die Kolleginnen und Kollegen so einbinden in diesen Prozess, dass sie mit Freude wieder an die Arbeit gehen, dass sie Perspektiven haben, dass sie Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden und dass sie ihre Talente bestmöglich einsetzen können für die Patientinnen und Patienten. Und hier haben wir gerade in der österreichischen Gesundheitskasse ein riesengroßes Becken an Kolleginnen und Kollegen, die das alles mitbringen. Jetzt müssen wir einfach diese alten Wege, die halt festgefahren waren in der Vergangenheit, verlassen und diese Menschen in den täglichen Prozess der Neustrukturierung der innovativen Wege, die wir im Gesundheitssystem gehen möchten, einzubauen. Ich tendiere genauso wie der Dr. Birch dazu, dass wir dieses Ich bin Pflege, ich bin Arzt, ich bin kaufmännisch, diese Schiene verlassen und wirklich das System der kollegialen Führung nicht nur am Papier haben, sondern es auch leben. Und leben bedeutet für mich, dass es auf einer Ebene funktionieren muss. Da darf niemand von diesen drei Berufsfeldern sich nach oben stellen. Es geht darum, dass wir hier einen Schulterschluss schaffen zwischen allen drei wichtigen Playern und das Bestmöglichste für die Patientinnen und Patienten dadurch ermöglichen. Andererseits ist es auch wichtig, dass wir Menschen, die neu in diesen Beruf einsteigen, dass wir diesen Menschen auch Perspektiven und Chancen bieten. Das Beispiel der Pflegeberuf als Lehre, das gehört viel mehr forciert. Die Ärzte müssten viel mehr auch arbeiten in diesem Bereich. Das heißt, ich möchte, dass Ärzte einen Teil ihrer Tätigkeit auch im Pflegebereich einmal absolvieren und einmal sehen, was dort geleistet wird. Das würde wahrscheinlich auch viel mehr Respekt erwirken gegenüber der Pflege. Aus meiner Sicht ist die Pflege als Um und Auf im Gesundheitsbereich. Und wie Dr. Birch vorher schon erwähnte, es wird in diesem Bereich in den nächsten Jahren massiv notwendig sein, hier neue Wege zu gehen, weil sonst bekommen wir einen eklatanten Pflegemangel und den müssen wir verhindern. Genauso der Weg, wie es Dänemark beschrieben wurde von Alexander. Wir müssen weg von diesem ins Bett hineinpflegen, sondern in die andere Richtung. Wir müssen Menschen wieder helfen, das Leben selbstständig zu gestalten. Und hier gibt es sehr, sehr viele Beispiele weltweit, wie es gut funktionieren könnte. Das heißt, wir müssen das Rad gar nicht neu erfinden. Wir müssen uns nur umschauen.
Aber es ist zumindest sozusagen von außen her sehr, sehr beruhigend, dass jemand in Ihrer Position genau diese Dinge gerade überlegt. Das heißt, es kommt ja im System so nach und nach an. gibt mir jetzt sozusagen auch ein bisschen die Erlaubnis, vielleicht ein zweites, nicht ganz einfaches Thema anzusprechen. Also neben den Berufsbildern ist ja das zweite Schlagwort das zum Thema, wie wollen wir Arbeit künftig organisieren im Gesundheitswesen, ist das zweite große Schlagwort immer Digitalisierung. Und wenn ich jetzt mal Digitalisierung nicht reduziere auf Videokonferenz und Citrix-Zugang, würde ich jetzt mal gerne die Runde von der anderen Seite aufzäumen. Thomas, aus deiner Sicht, wenn man Digitalisierung wirklich begreift, abseits von, wir können Videokonferenzen machen und haben einen Citrix-Zugang, damit wir dann zu Hause in der Küche mit zwei Kindern im Hintergrund auch noch vielleicht die Buchhaltung bedienen können. Was sind denn Voraussetzungen, damit wir wirklich in ein digitales Zusammenarbeiten kommen oder das bestehende digitale Zusammenarbeiten weiterentwickeln können, aus deiner Sicht?
Wenn man das Thema Digitalisierung, also ich mache jetzt wieder die gesamte Industrie betrachtet und hernimmt, ist das der erste Schritt immer. Also Kommunikation digitalisieren ist der erste Schritt. Den, glaube ich, haben wir alle geschafft oder großteils geschafft. Viel spannender ist dann der nächste Schritt eigentlich zu sagen, ist, wenn ich jetzt wieder in meine Kernsysteme gehe und sage, können diese Kernsysteme miteinander Daten austauschen, lasse ich es zu, dann kommt immer die Diskussion, wer ist da Owner der Daten. Und ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, das ist, wenn man Digitalisierung betrachtet, werden ja einige Länder, so wie Estland, immer sehr gerne erwähnt, weil sie einen oder Finnland, weil sie einen sehr spannenden Zugang gewählt haben. Sie haben quasi dem Bürger die Hoheit seiner Daten gegeben. Das heißt, sie haben gewisse administrative Vorgänge gar nicht sich selbst groß überlegt, wie muss ich die digitalisieren, sondern sie haben den Bürger mit eingebunden und der Bürger kann das entscheiden. Und ich nehme jetzt das Beispiel wieder aus der Praxis. Meine Tochter hat im Gymnasium angefangen und trotz all dem musst du ganz viele Zettel ausfüllen und ausdrucken und hingeben und wieder alle Berechtigungen hergeben. Und eben in diesen Ländern ist es einfach so, wo ich einfach sagen kann, da klicke ich dann wo und sage, okay, die Daten von mir und meinem Kind sind jetzt freigegeben für die Schule, die nutzen das. Das kann man ja fürs Gesundheitswesen genauso weiterdenken, indem ich sage, meine Befunde, meine Daten liegen jetzt nicht zentral irgendwo und es geht nicht um das Halten und das Legen der Daten, sondern es geht um das zur Verfügung stellen, den Zugriff gewährleisten. Das heißt, die sind in meinem Cockpit oder meine Daten sind bei mir, aber ich kann das einfach nutzen. Somit kann man wahrscheinlich sehr schnell Interaktionen machen. Damit ist eine Zusammenarbeit auf einer anderen Ebene möglich. Parallel ein anderer Aspekt der Digitalisierung, das sehen wir auch bei vielen, ist das, was kann ich automatisieren, wo kann ich repetitive Tätigkeiten einfach generell machen, vorbefüllen, Daten nutzen, Routinen nutzen, um einfach zu Fußarbeit zu minimieren. Und das ist gerade bei vielen Unternehmen ein Wachstumsfeld, in dem ich einfach sagen kann, muss ich das alles noch einmal von vorne beginnen oder wo kann ich aufsetzen? Wenn der Thomas Schmutzer als Kunde oder als Patient bekannt ist und ich kenne diese Dinge, kann ich ihm das vorschlagen. Immer bedingt mit sicheren Umgebungen, aber das ist sowieso die Basis für Digitalisierung. Auch Videokommunikation muss in sicheren Umgebungen passieren. Damit kann man auch quasi sehr schnell übergreifend zusammenarbeiten. Somit kann man auch quasi die Rollenbilder, die zwei Herren beschrieben haben, einfach unterstützen, weil wir auf dasselbe zugreifen, vom selben reden, dasselbe teilen. Und das sieht man jetzt bleibe ich bei allen anderen Industrien, das sehe ich in einer Bankindustrie, das sehe ich aber auch in der klassischen, im klassischen Handel oder in den klassischen produzierenden Industrien, wo man beginnt, diese Taten einfach zu teilen, indem ich sage, okay, ich lasse Menschen, die entlang einer Tätigkeit zusammenarbeiten, die vielleicht auch nicht dieselbe Unternehmen sind, die aber notwendig sind, um etwas zu erreichen, partizipieren gemeinsam, um es schneller zu machen, nämlich für den Kunden einfacher zu gestalten. Ja. Das heißt, es forschen Unternehmen miteinander, die jetzt vielleicht eigentlich nicht einander gehören oder andere Zahlungsströme haben. Ja. Es kooperieren Systeme miteinander, um für den Kunden was Besseres zu machen. Und dieser Gedanke ist, glaube ich, der einfach unterstützt, dann Digitalisierung sinnvoll zu machen. Was gefährlich ist, und das ist sehr oft, und das trifft alle Industrien, ist, wir machen Digitalisierung, wir optimieren innerhalb eines Kästchen eine Strecke. Das ist gut und bitte nicht respektierlich verstehen, eine sehr gute Initiative. Ich bin immer der Fan, dass man sich wirklich von Anfang bis Ende anschaut. Und wenn ich in der Mitte dann um 5 Sekunden schneller bin, aber der ganze Prozess oder der ganze Durchlauf trotzdem noch ewig dauert, dann ist der Effekt vielleicht nicht so groß, wie wenn ich wo was anders machen könnte. Und diese End-to-End-Betrachtung ist immer das, was ich versuche hineinzubringen und zu sagen, ist, wo können wir denn alle Beteiligten was nutzen? Da geht es nicht immer nur um den Kunden und den Patienten, sondern auch der Mitarbeiter. Wo gewinnt der Mitarbeiter? Wo hat er das Gespür erspart sich was, weil dann machen sie alle mit. Und wenn wir diese Beispiele finden, und die gibt es, wie der Herr Holowatsch gesagt hat, man braucht nur in die Umgebung schauen, da gibt es ganz viele, da kann man sehr viel, glaube ich, schnell umsetzen und Nutzen stiften.
Ich geb den Ball jetzt gleich an einen Holowatsch weiter. Komme ich wieder auf diese Gesundheitseinrichtung an der ÖGK hin. Wenn Sie sich zum Thema Digitalisierung was wünschen dürften, also sagen wir mal, Ostern und Weihnachten fällt auf selbe Datum und Sie dürfen sich jetzt was wünschen, was wären die ein, zwei Dinge, die Sie sich am ehesten wünschen, um Arbeiten in dem Bereich einfacher, qualitativ hochwertiger und für die Leute auch befriedigender zu machen?
Ich denke, ein wichtiger Faktor wäre mal anzusprechen, den Breitbandausbau. Wir reden jetzt schon sehr lange über Digitalisierung, nur das Problem ist, wenn wir den Breitbandausbau nicht forcieren, gerade in den ländlichen Gebieten, dann können wir über Digitalisierung noch Stunden und Monate und Jahre reden. Aber die Menschen da draußen haben nicht die Möglichkeit, diesen Prozess auch zu nutzen. Das wäre mir der erste Wunsch. Der zweite Wunsch wäre, dass man sich vielleicht mehr zutraut, mehr innovative Wege beschreiten möchte. Wir haben weltweit so tolle Beispiele im Gesundheitswesen, was die Digitalisierung betrifft. Ich denke, da hat Österreich noch einen gewissen Aufholbedarf und wir müssen alle gemeinsam einen Schulterschluss fassen, um diese Wege auch zu gehen. Gerade im Bereich des Gesundheitswesens haben wir noch sehr viel Potenzial, was die Digitalisierung betrifft. Wir müssen es auch schaffen, den Menschen die Angst zu nehmen von der Digitalisierung. Viele Patientinnen und Patienten haben noch großen Respekt davor. Da gehe ich das Thema nochmal zurück zum Thomas Schmutzer mit den Daten. Jeder gibt seine Datenpreise in Facebook und auf anderen Social-Media-Plattformen. Da hat man das Problem nicht. Da ist der Datenschutz eher Nebensache. Und gerade im Gesundheitswesen wird dann so stark darauf auch gepocht. Datenschutz ist ein wichtiges Element. Doch wir müssen abwiegen den Datenschutz versus der Gesundheit. Und hier, glaube ich, können wir uns durchaus noch mehr zutrauen und können gemeinsam noch einen gemeinsamen Weg noch weiter vorangehen, was das betrifft. Da gibt es noch Potenzial aus meiner Sicht.
Das ist ja ein lustiges Paradoxon. Wie Sie richtig sagen, wenn es darum geht, bei Amazon möglichst schnell irgendein Produkt zu bestellen, dann ist uns der Datenschutz vor der Convenience, die wir damit erreichen, relativ wurscht. Und wenn es darum geht, unsere Gesundheit aufrechtzuerhalten oder wieder gesund zu werden, dann wird es auf einmal ganz, ganz, ganz wichtig. Herr Dr. Birk, nachdem Sie das ja sozusagen im System auch gut sehen, woher kommt denn diese fast, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, es ist eine fast dogmatisch, / Pavlovsch Reflex-Situation, dass in dem Moment, wo irgendjemand über Daten- und Gesundheitsbereich spricht und irgendwie das Wörtchen Digitalisierung verwendet, stehen sofort Menschen auf, die sagen, das geht alles gar nicht, weil ganz gefährlich und da kommt es zum Datenmissbrauch, da kommt es zur Kommerzialisierung der Gesundheitsdaten des Einzelnen, da kommt es zum Datenraub und wir reden dann oft ja nur über die Verwendung von Daten und gar nicht sie irgendwie en bloc irgendwem zu geben. Welche Widerstände sind, mit denen wir da umgehen müssen und die wir da überwinden müssen und wie kann man es angehen?
Das Datenschutzthema ist eines, das mich am meisten auf die Palme bringt im Endeffekt, ja, weil das ist, in Wahrheit könnte man das auf einen Punkt, auf einen Spruch zusammenfassen, der lautet, Daten teilen heißt Menschen heilen. Also die Formel hätten wir. Ja, und wir haben sogar die Möglichkeit, aus diesen ganzen Daten heraus tatsächliche Quantensprünge zu vollziehen. Also tatsächliche Sprünge, die so plötzlich und so gleichzeitig sind, wie sie eben nur Quanten können. Also überraschend und massiv. Aber wir tun es nicht und nennen das Datenschutz. Und das ist kein Datenschutz, ja, sondern das ist in Wahrheit, was haben die Daten davon, wenn sie geschützt werden? Das ist auch kein Personen- oder Menschenschutz, ja, sondern das ist in Wahrheit eines der schlimmsten Solidarverbrechen, das an der Menschheit begangen wird, diese falsch vorgetäuschte Datenschutzkrämerei. Faktum ist, dass wir heute aufgrund von kluger Datenanalyse den Entwicklungspfad von Krankheiten jahrelang vorbestimmen könnten. Wir könnten im Vorhinein mit reinen Versicherungsdaten, mit Zuweisungs- und Abrechnungsdaten der Sozialversicherung herausfinden, welches Muster in der Verschreibung und in der Befundung manche Patienten haben. Und man kann aus dem heraus hochrechnen, durchsimulieren, wo nach 10 Jahren normalen Verlauf des Hin- und Herüberweisens des Patienten von einem Arzt zum anderen dieser Patient am Schluss steht. Also bei welcher seltenen Krankheit im Endeffekt, welche seltene Krankheit nach 10 Jahren Hin- und Herüberweisen und Untersuchung dann diagnostiziert wird. Das könnte man aufgrund kluger Datenanalyse heute binnen eines Jahres wahrscheinlich absolvieren. Es gibt auch Startups, die genau in diese Richtung Anwendungen entwickelt haben. Aber um die starten zu können, muss man letzten Endes die Daten in das System einspeisen. Ich könnte da auch viele Beispiele jetzt aus der Pandemie bringen, wo wir uns dieses Leben, das wir heute wieder hinter Bildschirmen nur führen, uns in Wahrheit auf einen Schlag hin hätten sparen können, wenn nicht Datenschutz falsch verstanden gewesen wäre und man viele der Errungenschaften, die da sind, wie zum Beispiel leichtere Kontrollmöglichkeiten, sichere, nicht bekämpft hätte, sondern zugelassen hätte. Ich will das aber jetzt auch nicht ausführen. Ich glaube, ich bin ja optimistischer Mensch und sehe da die Möglichkeit, jetzt auf uns schon zukommen, dass wir die Daten in Zukunft besser nutzen. Vielleicht noch aber ganz kurz die Antwort auf die Frage, warum reagieren wir dann immer gleich so, dass unsere Daten etwas wert sind. Das merken wir anscheinend erst zu dem Zeitpunkt, wenn es der Staat haben möchte. In dem Moment fühlen wir uns in irgendwelchen Freiheiten eingeschränkt und versuchen das dann letztendlich, weil wir ein grundsätzliches Misstrauen anscheinend dem Staat gegenüber haben, einmal abzulehnen und zu erklären, dass er das nicht darf und zwischen ihm und mir die Verfassung steht. Das machen wir eben sonst nicht. Wenn wir ein Buch bestellen oder ich weiß nicht was auf Amazon, dann geben wir alles an. Und das ist eigentlich einmal schade. Ich glaube aber, man könnte das umgehen, indem halt einfach auch der Staat oder die öffentliche Hand hier mit Anreizen arbeitet. Wir haben das gesehen beim Zugang zu den Tests. Letzten Endes hat man diese Gratistests vor ungefähr 3/4 Jahr erst bekommen, wenn man auf ELGA angemeldet war. Dann kam der riesen Aufschrei der Menschen, die sich abgemeldet haben. Was das denn wieder für eine Sauerei ist, sie möchten auch in der Apotheke ihre Gratistests abholen. Die waren aber eben geschrieben über ELGA in die E-Medikation hinein und damit konnte ich nur mit der E-Karte die Tests abholen. Einen derartigen Anstieg des Wiederanmeldens bei ELGA haben wir seit Bestehen von ELGA nicht gesehen. Also wäre die Anleitung, die ihnen irgendeinen Anreiz zu bieten, die Daten zu teilen, so wie es bei Amazon oder wo auch immer der Fall ist, müsste man es wahrscheinlich auch im staatlichen Bereich machen. Darum bin ich jetzt optimistisch. Es kommen jetzt 2 Gesetze im November noch in den Nationalrat, das Forschungsorganisationsgesetz und das Bundesstatistikgesetz. Beide Gesetze normieren im Endeffekt den Zugang zu Daten, zu öffentlich vorhandenen, weil wir haben sehr vieles. Wenn man das hätte, was Thomas Schmutzer gesagt hätte, wäre es sogar noch ein super Add-on, weil noch jeder zusätzlich persönlich einspeisen könnte. Meine Daten, die ich dann sozusagen zusätzlich noch öffentlich machen möchte. Aber wir hätten sogar öffentlich ja schon recht viele Daten. Mit dem Forschungsorganisationsgesetz dürfen in Zukunft Forschungseinheiten, also Universitäten, auf die zugreifen und könnten beispielsweise diesen Simulationsprozess der seltenen Krankheiten, wie ich ihn vorher beschrieben habe, analysieren und die Datenverwaltung, quasi die Anfrage der Universitäten, Daten zu bekommen, soll eben über das 2. Gesetz, über das Bundesstatistikgesetz geregelt werden. Dort wird bei der Statistik Austria ein Mikrodatencenter eingerichtet, das eben die zentrale Anfragestelle für Forschungseinheiten ist, Zugang zu Daten zu bekommen. Und wenn das der Fall ist, dann, so sagen zumindest viele internationalen Studien, können wir daraus einen riesen Wertschöpfungseffekt, nicht nur im Gesundheitsbereich, ja, da ist der Wert sowieso schwer darstellbar, wenn dafür die Gesundheit gefördert wird, aber tatsächlich auch im Produktions- und Dienstleistungsbereich erzielen, was also für den Wirtschaftsstandort wesentlich wäre. Aber Fazit der Ausführungen, wir merken erst, was es wert ist, wenn es der Staat haben möchte. Dann wollen wir es nicht hergeben. Wir würden es aber hergeben, wenn uns der Staat etwas gibt. Wir vertrauen jetzt mit Hilfe neuer Gesetze auf die Kraft der Wissenschaft, also der Universitäten, hier einen geregelten Zugang zu bekommen und hoffen, dass das über die Statistik Austria in Zukunft gut gemanagt wird. Dann werden vielleicht Lösungen erkannt und hoffentlich auch weitere Daten effizienter genutzt.
Dann darf ich mich an der Stelle mal bedanken für diese Diskussion und versuche, die mal zusammenzufassen, weil man sieht schon, also wenn wir über neue Arbeitswelten im Gesundheitsbereich reden, dann redet man ganz schnell über ganz, ganz grundsätzliche Themen, die im ersten Moment gar nicht so direkt verlinkt sind damit. Aber ich nehme mal mit, wenn wir darüber reden, Arbeitsqualität, also die Qualität des Arbeitens und die Freude am Arbeiten im Gesundheitsbereich wieder anzuheben, dann hat das ganz viel mit Berufsbildern zu tun. Das hat ganz viel mit Datenverfügbarkeit zu tun. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass wir eine neue Form des Zusammenarbeitens und des Zusammenwirkens wiederfinden, die uns erlaubt, dass auch die Menschen im Gesundheitssystem wieder das machen dürfen, was sie tun, was sie nämlich wirklich, wirklich gerne tun, nämlich Menschen gesund erhalten oder Menschen gesund machen. Ich darf mich da ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, dass der Druck jetzt Gott sei Dank hoffentlich hoch genug ist, dass wir hier was bewegen, weil sonst wird er nämlich noch höher und das ist unlustig. Und freue mich, wenn wir dann sozusagen zu anderer Stelle vielleicht auch mit dem Thema oder einem anderen Thema noch einmal in der Diskussion kommen können. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.